بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Willkommen zum neuen Unterricht über Tawhid. Es war der letzte überhaupt in diesem Bezug, weil dann ist das Buch zu Ende. Und zwar lautet das Kapitel Babun Ma ja'a fi himayati an-Nabiy sallallahu alayhi wa sallam hima at-Tawhid wa saddihi turuq ash-Shirk. Und das Kapitel lautet sozusagen auf deutscher Sprache nicht anders als die Bewahrung des Tawhid. Tawhid ist der islamische Monotheismus, den wir jetzt kennengelernt haben, schon seit 51 Unterrichten, das ist der 52. Das geht um die Bewahrung des Tawhid durch den Propheten sallallahu alaihi wasallam und wie er alle Wege, die zum Schirk führen, geschlossen hat. Dazu lesen wir erstmal, ich lese wie immer erstmal den Hadith auf Arabisch vor. عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا فقال السيد الله تبارك وتعالى قلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان رواه أبو داود بسند جيد. Dieser Hadith, liebe Geschwister, lautet in deutscher Sprache ungefähr wie folgt übersetzt. Und zwar Abdullah ibn Shakhir radiallahu anhu sagte: Ich ging mit einer Delegation der Banu Amir zum Propheten sallallahu alaihi wasallam oder zum Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam. Eine Delegation ist nicht anderes als eine Gruppe von irgendeinem Volk, das gegangen ist zum Propheten nach Medina, um über den Islam zu erfahren. Entweder weil sie schon Muslime waren, um mehr vom Islam zu lernen, oder weil sie erst den Islam kennenlernen wollen, um damit in den Islam einzutreten. Ja? Das nennt man, das hat stattgefunden natürlich in der Zeit nach der Auswanderung, das heißt nach der Hijra. In der Zeit, wo der Prophet in Medina war, hatte sehr viele von diesen Wafd empfangen und Leute sind, wie gesagt, in den Islam eingetreten und haben sozusagen den Islam an ihre Völker weitergetragen. Auf jeden Fall sagte Abdullah radiallahu anhu, ich ging mit einer Delegation der Banu Amir zum Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam. Wir sagten zu ihm, du bist unser Sayyid. Du bist unser Sayyid. Und dieses Wort Sayyid hat verschiedene Bedeutungen. Das Wort Sayyid wird im Arabischen heutzutage verwendet für Herr und Frau. Also Herr so und so, Frau so und so. Obwohl das keine islamische Sitte ist. Aber Sayyid ist auch der Anführer, der Oberhaupt, der die Souveränität besitzt. Sayyidul Qaum ist der Oberhaupt des Qaums. Sayyid von irgendeiner Sache ist der, der, was es oben drauf steht. Ja, das heißt, der Höchste in Bezug auf diese Sache. Auf jeden Fall sagten sie zum Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam, du bist unser Sayyid. Daraufhin sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, der Sayyid ist Allah. Tabaraka wa ta'ala, der Segensreiche und Erhabene. Dann sagten wir, du bist der Gütigste von uns. Du bist der Beste von uns. Und du bist der, derjenige, der am unbedürftigsten ist von uns. Der Edelste von uns. Auf jeden Fall haben sie den Propheten sallallahu alaihi wasallam auf das Höchste gelobt. Darum geht es einfach. Dann sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, sagt das, was ihr sagen wollt, sagt das, was ihr gesagt habt, oder sagt einen Teil dessen, was ihr gesagt habt, aber lasst euch nicht vom Shaitan vom richtigen Weg abbringen. Aber lasst euch nicht vom Shaitan vom richtigen Weg abbringen. Und das Problem ist, wie wir schon an einem anderen Unterricht gesagt haben, ist, wenn man diesen Superlativ verwendet, du bist der Beste, der Größte, der Edelste und so weiter, dann ist es immer gefährlich, weil kommt darauf an, was man damit meint. Diese Aussage zwischen dieser Aussage und Ash-Shirk ist nur noch deine Niyya. Ja, ist nur noch deine Niyya. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam wollte nicht, dass man dem Schirk verfällt, indem man solche Ausdrücke verwendet und dann in Bezug auf den Propheten sallallahu alaihi wasallam übertreibt. Und dann macht man Schirk, obwohl man dem Propheten sallallahu alaihi wasallam hätte folgen müssen und den Schirk total vermeiden müssen, denn das war eine der zentralen, die zentrale Botschaft, die er den Leuten überbracht hat. Das Wort Sayyid, manche Gelehrte sagen, man darf es nicht verwenden für den Propheten sallallahu alaihi wasallam, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam in diesem Hadith gesagt hat, Sayyid ist Allah. Und die Sache ist aber nicht ganz korrekt, sondern wir haben andere Hadithe, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam sich selbst als Sayyid sogar bezeichnet hat. Als Anführer, als Oberhaupt. Ja? Und gemeint ist eben eingeschränkt. Er sagte sallallahu alaihi wasallam, Ana Sayyidu Waladi Adam. Ich bin der Sayyid, der Anführer, der Führer der Kinder Adams, also aller Menschheit. Und auch sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam einmal zu den Sahaba, steht zu eurem Sayyid auf. Da war der Stammeshäuptling, wenn man das so sagen will, von einem, und da sollten sie aufstehen für ihn. Also zu ihm aufstehen, nicht für ihn aufstehen. Man darf nicht für jemanden stehen, ja, aber sollten zu ihm aufstehen, ihn begrüßen. Und auch soll man, wenn man, da haben wir auch ausführlich gesprochen, man soll nicht zu seinem Sklaven sagen, du Abd, mein Sklave, sondern man soll eben andere Ausdrücke verwenden, die ihn nicht erniedrigen. Und umgekehrt, der Sklave soll zu seinem Besitzer nicht sagen, mein Rab, sondern soll zu ihm sagen, mein Sayyid. Insofern ist dieses Wort also unproblematisch, wenn man es nur im richtigen Kontext verwendet. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam wollte also nicht den Leuten sagen, es ist verboten für euch zu sagen, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam der Sayyid, ein Sayyid ist, sondern er hat Angst, dass man das darin übertreibt in dieser Hinsicht. Und der Beweis dafür ist der Hadith selbst, weil er sagte, Qulu bi qawlikum aw ba'di qawlikum. Das heißt, sagt ruhig das, was ihr gesagt habt. Oder sagt ruhig einen Teil dieser Ausdrücke, die ihr verwendet habt. Das ist kein Problem. Aber, wie gesagt, lasst euch vom Shaitan nicht vom richtigen Weg abbringen. Und dieses Wort Sayyid übrigens, und dieses Loben, der Sheikh, der Imam, der Gelehrte und so weiter, diese Worte, liebe Geschwister, muss man vorsichtig damit umgehen, denn wenn man sie verwendet für jeden Hund und Kunz, dann haben sie keinen Wert mehr. Und deswegen sagte auch der Prophet, und es kann auch gefährlich sein, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, وَلَا تَقُولُوا لِلْمُنَافِقِ سَيِّدْ إِذَا قُلْتُمْ ذَلِكَ أَغْضَبْتُمُ اللَّهِ. Er sagte sallallahu alaihi wasallam, sagt nicht zu einem Heuchler Sayyid. Sag nicht zu einem Heuchler Sayyid. Das heißt, wenn du eine Person kennst, die zwar nach außen hin vorgibt, muslimisch zu sein, aber du weißt ganz genau, dass in seinem Haus wird kein Islam praktiziert und er selbst verhält sich auch nicht wie ein aufrichtiger Muslim, dann sollst du diese Person nicht mit Ehrentitel beschmücken. Der Gesandte Allah sagte, فَإِنَّكُمْ إِذَا قُلْتُمْ ذَلِكَ أَغْضَبْتُمُ اللَّهُ. Denn wenn ihr das macht, dann macht ihr Allah zornig. Dieser Hadith ist bei Ahmad und bei Al-Bukhari in Al-Mufrad Al-Adab Al-Mufrad und bei Abu Dawud und bei Al-Nasai, aber nicht in Al-Sunan, sondern in anderen Werk und anderswo. Und unter anderem, der Al-Nawawi rahimahullah sagte, der Isnad ist sahih von Abu Dawud, ja. Und auch Al-Hakim rahimahullah. Deswegen, es kommt davon, wenn man es verwendet. Ein weiterer Hadith an Anas radiallahu anhu, anna nasan qalu ya Rasulallah, ya khayrana, wabna khayrina, wasayyidana, wabna sayyidina. Faqala ya ayyuhan nas, qulu biqawlikum, wala yastahwiyannakum ash-shaytan. Ana Muhammadun, abdullah wa rasuluh. Ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilati, allati anzana lillahu azza wa jal. Rawahu an-Nasa'i bi sanadin jayyid. In diesem weiteren Hadith heißt es, dieser Hadith ist überliefert von Anas ibn Malik radiallahu anhu. O ihr Menschen, Entschuldigung, einige Leute kamen zum Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam und sagten: O Gesandter Allahs, du bist unser Bester und der Sohn unseres Besten. Und du bist unser Sayyid und der Sohn unseres Sayyid. Daraufhin sagte er: O ihr Leute, o ihr Menschen, sagt ruhig das, was ihr sagt. Aber lasst euch den Shaitan nicht vom rechten Weg abbringen. Ich bin Muhammad, Allahs Diener und sein Gesandter. Und ich möchte nicht, dass ihr mich über die Stufe stellt oder setzt, an die mich Allah Azza wa Jal gesetzt hat. Dieser Hadith bei An-Nasa'i überliefert und der Autor von Kitab al-Tawhid sagt, der Isnad ist Jayyid. Und ich denke, dieser Hadith ist eindeutig, aber worauf wir hinweisen wollen, ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam selbst wollte nicht, dass man ihn übertrieben lobt. Denn dieses übertriebene Loben, lass es für jemanden, der dieses Lob verdient hat, und das ist Allah subhanahu wa ta'ala. Ja? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, all sein Lob, was er verdient hat, hat er nur verdient, weil Allah subhanahu wa ta'ala ihn zum Gesandten Allahs gemacht hat. Deswegen. Das heißt, wenn du loben willst und nichts Falsches machen willst, dann lob Allah subhanahu wa ta'ala Tag und Nacht. Aber den Propheten sallallahu alaihi wasallam zu loben bedeutet, ihn so zu loben, wie Allah ihn gelobt hat. Das ist der Punkt. Deswegen sagte er: Stellt mich oder erhebt mich nicht über die Stufe, auf die mich Allah azza wa jal gesetzt hat. Allah subhanahu wa ta'ala hat den Propheten sallallahu alaihi wasallam über die Stufe aller Menschen gesetzt. Er hat ihn über die Stufe, besser gesagt, er hat jeden Propheten über die Stufe aller anderen Menschen gesetzt. Und da hat Muhammad sallallahu alaihi wasallam über die Stufe von allen Propheten gesetzt. Aber es ist nicht die höchste Stufe bei Allah subhanahu wa ta'ala, denn Allah ist über ihm. Das will ich damit sagen. Okay? Und wenn du jetzt den Propheten sallallahu alaihi wasallam genauso beschreibst, wie Allah es gemacht hat, dann befindest du dich auf einem wunderbaren Weg. Und der Gesandte Allahs hat uns das verdeutlicht, indem er sagte: Ich bin Muhammad, Allahs Diener und sein Gesandter. Also, was bedeutet Allahs Diener und sein Gesandter? Allahs Diener bedeutet: Erhebt mich nicht über diese Stufe. Ich bin immer noch ein Diener Allahs, ein Geschöpf. Und auch ein Mensch, aber erhebt mich nicht über diese Stufe. Wa rasuluhu und sein Gesandter, das heißt, verringert meinen Rang nicht um diese Stufe. Und das heißt, ihr müsst daran glauben, dass ich der Gesandte Allahs bin und nicht irgendein Mensch bin. Und hier sind die beiden Grenzen, oben und unten, die obere Grenze und die Untergrenze, uns festgesetzt worden. Wer bei einer von diesen Grenzen die Grenzen überschreitet, der hat ein Problem und ist, kann man sagen, aus dem Islam draußen. Ja? Weil wenn jemand den Propheten nicht den Status der Gesandtschaft anerkennt, das heißt, er leugnet sein Prophetentum und seine Gesandtschaft, dann ist er aus dem Islam draußen. Und wenn jemand den Propheten als Menschen über die Stufe erhebt, die ihm zusteht, und damit meine ich, ihm Göttlichkeit zuschreibt, ja? Das meine ich damit, dann ist er auch eben aus dem Islam draußen. Ansonsten, wenn er ihm keine Göttlichkeit zuschreibt, dann kann er ist er mindestens ein Sünder, wenn er dem Propheten sallallahu alaihi wasallam Dinge zuschreibt, die dem Propheten sallallahu alaihi wasallam nicht zustehen. Ja. Und hier noch einmal der Hinweis darauf: Auch die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, er ist Diener Allahs, ist ein Lob. Denn Allah subhanahu wa ta'ala hat den Propheten sallallahu alaihi wasallam im Koran in mehreren Stellen gelobt, indem er ihn als Diener Allahs bezeichnet hat. Allah sagte: فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى. Dann offenbarte er seinen Diener, was er ihm offenbart hat. Oder Allah sagte: gepriesen sei derjenige, der bei Nacht gereist ist mit seinem Diener. Und Allah sagte auch an vielen Stellen im Koran, hat Allah den Propheten sallallahu alaihi wasallam als Diener bezeichnet. Warum ist das Diener sein ein Lob? Naja, weil es gibt zwei Arten von Diener. Es gibt die Diener Allahs, wie wir alle. Jeder von uns ist ein Diener Allahs, ob er will oder nicht will. Aber der Diener, den der Prophet s.a.w. hier meint, oder den Allah in diesen Ayat gemeint hat, ist der Diener, der alles tut, was Allah subhanahu wa ta'ala von ihm verlangt hat. Das ist ein aufrichtiger Diener. Denn auch wenn man einen Diener hat, der muss nicht immer das machen, was man ihm sagt. Ja, da kann sein, du ordnest ihm an, etwas zu tun, er macht es nicht. Und trotzdem bleibt er dein Diener. Ja, genauso ist es mit uns, Alhamdulillah. Aber der Prophet sallallahu alaihi ist der aufrichtige Diener, der das umsetzt, was Allah von ihm verlangt hat. Ja. Kommen wir zu einem weiteren Kapitel. Dazu lese ich euch die Aya vor auf Deutsch. Das Kapitel, das neue Kapitel lautet Babun ma ja'a fi qawlihi ta'ala fi qawlillahi ta'ala wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al-qiyamah. Ich lese die Aya auf Deutsch komplett vor, weil das die Absicht des Autors war. Und zwar, Allah sagte in Surat Az-Zumar, Surah 39, Vers 67, sie haben Allah nicht eingeschätzt, wie es ihm gebührt, wo die ganze Erde am Tag der Auferstehung in seiner Hand gehalten wird und auch die Himmel in seiner Rechten zusammengefaltet sein wird. Preis sei ihm, erhaben ist er über das, was sie ihm beigesellen. Allah subhanahu wa ta'ala beschreibt Yawm al-Qiyamah und sagt, dass es einen Tag geben wird, an dem die gesamte Erde, wie groß sie uns auch erscheinen mag, alle in seiner Hand gehalten wird. Und auch der gesamte Himmel, dieser riesige Himmel, den wir uns vorstellen, wird zusammengerollt sein wie Schriftrollen. Und Allah wird sie auch halten bei sich, in seiner rechten Hand. Gepriesen sei er, erhaben ist über das, was ihm beigesellt. Ja, gemeint ist, wie kann man Allah subhanahu wa ta'ala ungehorsam gegenüber sein, wo er all das, was es gibt, dich und mit drin und alles, was es gibt, in seiner Hand die Umkrame halten wird und schütteln wird, ja, um zu zeigen, dass er der Mächtige ist und dass niemand seinem Befehl sich widersetzen kann. Und trotzdem gesellen sie ihm andere beiseite. Das heißt, die Leute schätzen Allah subhanahu wa ta'ala nicht so ein, wie es ihm gebührt. Wenn die Leute wüssten, wer Allah subhanahu wa ta'ala wirklich ist, dann würden sie ihm niemals gegenüber sündigen. Und wenn sie es tun, dann würden sie es bereuen. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, gepriesen und erhaben ist über das, was sie ihm beigesellen. Was heißt gepriesen sei Allah? Was heißt gepriesen sei? Wir sagen Subhanallah. Wir sagen Subhana Rabbi al-A'la. Wir sagen Subhana Rabbi al-Azim. Ja? Und ihr wisst ja, wenn man die Worte versteht, die man spricht, dann führt das dazu, dass man im Gebet natürlich auch mehr Khushu' hat, demütig ist, sich besser konzentriert im Gebet, weil man weiß, was man sagt. Und natürlich ist das besser beim Lobpreisen Allahs, weil wenn du weißt, womit du Allah preist, dann Allah weiß, du meinst es ernst. Ja. Und deswegen, Subhanallah, liebe Geschwister, bedeutet eigentlich, dass man Allah subhanahu wa ta'ala freispricht, erhebt über alles, was ihm an Mangel zugeschrieben werden könnte. Ja, das heißt, du sagst, gepriesen sei Allah, erhaben sei Allah über jeden Mangel. Das heißt, es gibt keinen Mangel, den du Allah subhanahu wa ta'ala zuschreibst. Ja. Und deswegen, wenn du sagst, Subhana Rabbi al-A'la, dann heißt es, frei sei Allah von allen Mängeln, der Höchste. Oder Subhana Rabbi al-Azim, frei sei mein Herr, Rabbi ist eigentlich mein Herr, frei sei mein Herr von allen Mängeln, der Gewaltige. Ja? Und dass man also, weil es immer besetzt wird im Deutschen mit gepriesen sei, was auch immer im Deutschen gepriesen sei bedeuten mag, aber im Arabischen ist es eben hier damit gemeint. Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu arda, sagte, ich lese den Hadith auf Arabisch vor. جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع فيقول أنا الملك فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر ثم قرأ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الآية. Dieser Hadith, liebe Geschwister, ist von Abdullah ibn Mas'ud überliefert in Al-Bukhari und bei Muslim und lautet wie folgt. Er sagte, ein Gelehrter kam zum Propheten sallallahu alaihi wasallam. Gemeint ist, wallahu a'lam, ein jüdischer Gelehrter. Kam zum Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam und sagte, O Muhammad, uns wurde gelehrt, dass Allah die Himmel mit einem Finger und die Erden mit einem Finger und die Bäume mit einem Finger und das Wasser und den Staub mit einem Finger und alle anderen erschaffenen Dinge mit einem Finger festhalten wird, erfassen wird, tragen wird. Dann wird er sagen, subhanahu wa ta'ala, ich bin der König, ana al-Malik. Daraufhin lächelte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dass seine Backzähne zu sehen waren, als Bestätigung für die Aussage des Schriftgelehrten. Also heißt im Hadith, als Bestätigung der Aussage des Gelehrten. Dann zitierte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam diese Ayah, und zwar, und sie haben Allah nicht so geschätzt, wie es ihm gebührt, wo doch die ganze Erde am Tag der Auferstehung in seiner Hand gehalten wird. Und bleiben wir bei dieser Überlieferung erst einmal. Diese Überlieferung, liebe Geschwister, zeigt uns, dass die Juden durchaus zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam Wissen gehabt haben, was mit dem übereinstimmt, mit dem, was wir vom Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefert bekommen haben. Und normalerweise, wenn man dir eine Geschichte erzählt und du lachst daraufhin, dann kann das verschiedene Bedeutungen haben. Unter anderem kann es die Bedeutung haben, dass du das ins Lächerliche ziehst. Es kann bedeuten, dass du sagst, du lachst darüber, weil das Quatsch ist. Das könnte bedeuten. Aber im Hadith heißt es ausdrücklich, Abdullah ibn Mas'ud sagte, er lachte, bis seine Backzähne zu sehen waren, als Bestätigung für die Aussage des Schriftgelehrten. Tasdiqan li qawli al-habr. Also wortwörtlich. Okay? Das heißt, auch der Prophet sallallahu alaihi wasallam bestätigt, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Himmel und die Bäume den Boden oder den Staub und alles auf einem Finger tragen wird und jeweils und danach sagen wird, ich bin der König, gemeint ist eben, ich bin der König, wo sind die Könige der Erde, die geprahlt haben, die überheblich gewesen sind und die behauptet haben, sie hätten Macht. Jetzt sollen sie zeigen, ob sie die Macht haben. In Wirklichkeit ist alles in meiner Hand und das war's. Ja? Die Macht ist Allahs ganz alleine. Und das ist, wie gesagt, dieser Hadith, liebe Geschwister, gehört zu den Hadithen, an die wir glauben, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam es uns so mitgeteilt hat. Und des Weiteren sagte Allah subhanahu wa ta'ala diese Ayah. Noch einmal, sie haben Allah nicht so eingeschätzt, wie es ihm gebührt. Das heißt, sie denken über Allah nicht so, wie man eigentlich über Allah denken sollte. Sie glauben nicht so an Allah, wie man eigentlich an Allah glauben sollte. Diese Ayah lässt keine zwei verschiedenen Bedeutungen zu. Und zwar bedeutet die Ayah, dass Allah subhanahu wa ta'ala die ganze Erde in seiner Hand halten wird. Denn erstens steht es in der Ayah so und zweitens hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam es uns genauso ausgelegt. Und natürlich die Leute, die ein Problem haben mit diesen Ayat, in denen es um die Eigenschaften Allahs geht, sie sagen, das weiß nicht, wie viel Sinn das macht, das auf Deutsch zu übertragen, aber ich mache es einfach mal, dass man Bescheid weiß. Sie sagen, Al-Qabd, was normalerweise die Faust bedeutet, oder, ja, und hier gemeint ist eben, dass Allah es in seiner Hand festhält. Ja. Sie sagen, gemeint ist nicht das, was wir darunter verstehen, sondern gemeint ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala alles in seiner Macht haben wird. Verstanden? Und diese Art Auslegung ist falsch und können wir klar sagen, dass sie falsch ist. Erstens, weil, wie gesagt, wenn Allah wollte, sagen wollte, hätte er das direkt gesagt. Ja, hat er nicht gesagt. Zweitens, was sehr wichtig ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam in diesem Hadith, wo der jüdische Schriftgelehrte gekommen ist, wo noch detaillierter auf die Sache eingeht, nicht sogar von der Hand spricht, sondern von einzelnen Fingern, auf denen Allah subhanahu wa ta'ala diese Erde und den Boden so trägt und so weiter. Und der Hadith ist bei Bukhari und bei Muslim, also authentischer Hadith unter Beeinkunft der Ulama. Und deswegen, liebe Geschwister, haben wir von Ahl Sunnah Jama'ah nie ein Problem mit diesen Ayat und mit diesen Hadith, wenn wir einfach das, die Grundsätze anwenden, die wir zu Beginn erwähnt haben, und zwar, dass wir sagen, Allah subhanahu wa ta'ala kennt sich am besten aus über sich selbst und der Prophet sallallahu alaihi wasallam ebenfalls. Und wenn Allah subhanahu wa ta'ala über sich selbst etwas berichtet, dann musst du es glauben, so wie Allah es berichtet hat, und betrachte nicht eine bestimmte Ayat und lass die anderen Ayat weg, sondern wie Allah sagte in verschiedenen Ayat, nichts ist ihm gleich und doch ist er der Allhörende, der Allsehende. Ja? Und deswegen, dies ist der Grundsatz der Ahl Sunnah al-Jama'ah, egal was sie von diesen Sachen hören, sie haben kein Problem damit. Und der Nutzen, den wir aus diesen Sachen ziehen, ist, dass wir sehen, wie unglaublich gewaltig Allah subhanahu wa ta'ala ist, wie klein wir eigentlich sind, wie nutzlos wir sind, wie machtlos wir sind im Vergleich zur Allmacht Allahs subhanahu wa ta'ala. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, als er diese Hadith erzählt hat, hat keine Angst gehabt davor, dass die Sahaba verstehen würden, dass Allah subhanahu wa ta'ala aussieht wie wir Menschen. Hat er keine Angst gehabt davor, weil die Sahaba radiallahu anhum an den Islam komplett glauben, an den Koran. Nicht einen Teil des Koran, einen Teil weglassen. Und eben wir, auch wir wissen zweifellos, dass Allah subhanahu wa ta'ala nicht so aussieht wie ein Mensch. Und trotzdem hat er sich hier Dinge zugeschrieben, die wir ihm zuzuschreiben haben, weil sie eben im Koran stehen oder weil eben der Prophet sallallahu alaihi wasallam diese Sachen beschrieben hat. Ja. Und wie gesagt, die Hand in der arabischen Sprache hat zwar mehrere Bedeutungen, aber weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam von Fingern gesprochen hat, kann damit nur die Hand gemeint sein, die wir sprachlich verstehen, und kann damit nicht etwa die Gunsterweisung oder die Macht Allahs gemeint sein. Es heißt ebenfalls im Hadith, liebe Geschwister, dass der Allah subhanahu wa ta'ala diese Himmel und Erden, ganz kurz, in der Ayah, die wir gerade eben vorgelesen haben, heißt es am Ende: وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ. Das heißt, und die Himmel sind in seiner Rechten zusammengefaltet, werden zusammengefaltet sein. Wie gesagt, eine Schriftrolle wird gerollt und dann wird Allah es in seiner rechten Hand festhalten. Die Leute, die auch damit ein Problem haben, was haben sie gesagt? Die haben gesagt, das Wort Yamin auf Arabisch hat zwei Bedeutungen. Das ist immer das gleiche Spiel. Das Wort Yamin auf Arabisch kann bedeuten rechte Hand und kann aber auch bedeuten Schwur. Das heißt, sie wollen damit sagen, als würde Allah subhanahu wa ta'ala schwören, dass die Himmel wirklich gefaltet werden, sein werden, Yawm al-Qiyamah. Aber nicht in seiner Hand, sondern sie werden gefaltet sein. Okay? Das heißt, sie haben immer diesen Weg, den sie versuchen zu gehen. Aber das ist natürlich falsch, was sie gesagt haben, denn das werden wir gleich schon noch näher erläutern. Aber was heißt näher? Wir haben es ja schon erläutert, die Sache. Der Hadith vom Propheten sallallahu alaihi wasallam ist glasklar, dass damit eine Hand gemeint ist und nicht einfach eine etwas anderes damit gemeint ist. Wenn wir mit solchen Leuten diskutieren und mit ihnen versuchen, über solche Themen sie zum richtigen Weg zu bringen, dann können wir sie mit ihnen auf folgende Art und Weise diskutieren. Wir können zu ihnen sagen: Kennt ihr euch besser aus über Allah subhanahu wa ta'ala als Allah selbst? Wenn sie sagen ja, sind sie Kuffar. Und wenn sie sagen nein, dann fragen wir sie weiter: Könnt ihr euch besser ausdrücken? Oder wer kann sich besser ausdrücken in Bezug auf das, was er sagen will? Allah subhanahu wa ta'ala oder ihr? Wenn sie sagen wir, sind sie Kuffar. Wenn sie sagen Allah, dann ist die Sache vorbei. Weil dann hat Allah subhanahu wa ta'ala den klarsten Ausdruck verwendet für das, was er sagen will. Für das, was er sagt. Wenn er sagen wollte was anderes, hätte er uns nicht diese zweideutigen Worte gegeben. Ja? Und deswegen, liebe Geschwister, wissen wir, dass Allah subhanahu wa ta'ala diese Sache, Yawm al-Qiyamah, die gesamte Erde in seiner rechten Hand halten wird. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat das bestätigt. Und dann ist die weitere Frage: Wer ist eifriger? Wer ist eifriger in der Hinsicht, dass er den Leuten die Religion richtig beibringt? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam oder ihr? Und wenn sie sagen wir, sind sie Kuffar. Wenn sie sagen der Prophet sallallahu alaihi wasallam, sagen wir, guckt mal, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat von Hand und Fingern gesprochen und hat kein Problem damit gesehen. Aber ihr seht das Problem damit, das heißt, ihr habt das Problem. Nicht der Prophet sallallahu alaihi wasallam und nicht die Leute, die dem Propheten darin folgen, sallallahu alaihi wasallam. Außerdem hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam auch gesagt, die Herzen der Menschen sind zwischen zwei Fingern, der Fingern des Al-Abamas. Und dieser Hadith ist auch bei Sahih Muslim. Das heißt also, auch die Sache mit den Fingern ist Allah subhanahu wa ta'ala klar zugeschrieben. Und wir gehen genauso weit, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam weit gegangen ist. Wenn er spricht von einer Hand, sprechen wir von einer Hand. Wenn er spricht von Fingern, sprechen wir von Fingern. Wir gehen nicht weiter. Wir sprechen nicht von Handgelenken, wenn nicht Handgelenke erwähnt sind. Wir sprechen nicht von Fingernägeln, wenn nicht Fingernägel erwähnt sind. Ja? Das heißt, wir halten uns wortwörtlich an das, was der Prophet gesagt hat. Denn er kennt sich besser aus als wir. Und wir folgen ihm genau darin. Sogar in der Wortwahl folgen wir ihm. Ja? Ihr wisst, einer der wenigen Fehler, die sich befinden in Al-Aqidah Al-Tahawiyyah. Aqidah Tahawiyyah gehört zu den bekanntesten Texten über die Aqidah. Okay? Und dieser Aqidah Tahawiyyah, da gibt es zwei, drei Sachen, die die Gelehrten kritisiert haben in Bezug auf diesen Text. Und das weist darauf hin, dass der Text sehr wertvoll ist. Denn wenn man die Fehler abzählen kann, dann ist es eine sehr wertvolle Sache. Weil da kann man die Leute warnen vor zwei, drei Sachen und dann kann man sagen, den Rest lernst du einfach davon. Ja? Und deswegen muss man sich mal bewusst machen. Ja? Auch wenn du von einem Gelehrten hörst, er hat diesen Fehler, die zwei Fehler hat er. Ja? Ich rede von Fehlern, also nicht von jetzt grundsätzlichen Fehlern. Wie so, er leugnet die Sunna, das ist ein Fehler. Das meine ich nicht. Ja? Das ist ein großer Fehler. Aber wenn ein Gelehrter einen Fehler, zwei Fehler hat, einfacher Fehler, ohne jetzt darauf näher reinzugehen, dann barakallah fi, alhamdulillah. Er hat genau zwei, das heißt, alles andere ist in Ordnung. Das ist ein Lob für ihn. Und auch bei dieser Aqidah, einer von diesen Fehlern ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala eben als Qadim bezeichnet hat. Qadim heißt, ich will nicht sagen alt, alt nicht im Sinne von gebrechlich, zerbrechlich, müde und sowas. Nein, alt im Sinne von gibt es schon sehr, sehr lange. Ja? So hat er den Brief verwendet. Und trotzdem haben die Gelehrten gesagt, das war ein Fehler, weil der Begriff alt ist, oder Qadim, ich sag mal beim Begriff Qadim auf Arabisch, der ist nicht in Bezug auf Allah erwähnt worden, weder im Koran noch in der Sunna, weder bestätigend noch verneinend. Das heißt, weder gibt es einen Beweis, dass wir Allah als Qadim bezeichnen sollen, noch gibt es einen Beweis, dass wir Allah nicht als Qadim bezeichnen sollen. Deswegen sagen wir weder Allah ist Qadim, noch sagen wir Allah ist nicht Qadim. Wir sagen weder noch, sondern wir sagen, wie Allah sagt im Koran, Allah ist der Erste und der Letzte. Das heißt, die Wortwahl ist auch die Wortwahl des Koran und die Wortwahl des Propheten. Wie kann man dann in die Irre gehen? Geht nicht. Ja? Du kannst nur in die Irre gehen, wenn du andere Wort verwendest, weil du dann die Gefahr ausläufst, dass du, etwas anderes glaubst, als Allah subhanahu wa ta'ala etwas gesagt hat. Ja? Aber wenn du genau die gleichen Worte verwendest, Wie kann man mir einen Vorwurf dann machen? Ich sage, Allah hat mit Musa direkt gesprochen, unmittelbar gesprochen. Warum? Weil Allah sagt, وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْرِيمًا. Ja? Und ich sage jetzt auf Arabisch, Allah hat كَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْرِيمًا. Ich sage, wortwörtlich auch das Gleiche. Wenn du jetzt ein Problem damit hast, weil du etwas Falsches glaubst, das ist dein Problem, nicht meins. Ich habe genau das gesagt, was Allah im Koran gesagt hat. Also kann diese Gruppe von Muslimen, die an den Koran so glaubt, wie er da steht, niemals in die Irre gehen. Weil wenn sie gefragt werden, warum, sagen sie, weil Allah, du hast es gesagt. Das war's. Aber die anderen, wenn sie gefragt werden, warum hast du gesagt, Allah hat nicht mit Musa direkt gesprochen, obwohl im Koran steht, Allah hat mit Musa direkt gesprochen, dann sagen sie, ja, weil Gott, wir glauben nicht, dass du wirklich sprechen kannst und so, weil du bist ein Mensch. Werden sie mit Allah sprechen, ne? Sagen sie das dann zu ihm. Und so merken sie, dass sie vollkommen in der Irre gewesen sind und hätten sie doch nur an den Koran geglaubt und die Sache wäre erledigt gewesen. Manche Leute sagen, wir geben euch recht. Wir geben euch recht, dass sich an die Worte zu halten des Koran und der Sunna und sich an die Worte zu halten, die auch die Sahaba und Tabi'in, Atba'at Tabi'in verwendet haben, das ist das Beste. Und sie sagen, das ist, also sie sagen nicht das Beste, sie sagen, das ist der sicherste Weg. Sie sagen, das ist der sicherste Weg. Dann sagen wir, Mashallah, Alhamdulillah, dann sind wir uns ja einig. Dann sagen sie, ja, aber das ist zwar das sicherste, allerdings der Weg, den wir folgen, indem wir zum Beispiel sagen, es steht zwar da, dass Allah eine Hand hat, aber gemeint damit ist was anderes, haben sie gesagt, dieser Weg ist wissensreicher und weiser. Sagen, dieser Weg ist wissensweiser und weiser. Das ist Müll, ja? Das ist Quatsch. Absolut kannst du in die Mülltonne schmeißen. Ja? Wie kann denn der Weg von den Leuten im Jahr 1500 oder im 15. Jahrhundert besser gesagt weiser sein und wissensreicher sein als der erste Weg? Dass der Weg der Salaf al-Salih ist auf jeden Fall der sicherere. Klar, wenn ein Weg sicherer ist, ist er dann nicht automatisch weiser? Oder ist man weise, wenn man ein Risiko eingeht? Ja? Also das ist Quatsch. Ja? Aber tatsächlich gibt es Leute, auf die anderen mit dem Finger zeigen, dass sie Gelehrte sind und sie leben noch oder sind schon gestorben und sie haben solche Ausdrücke gesagt, der Weg der Salaf, das heißt der Sahaba und der Tabi'in und Atba'at Tabi'in, ist der sichere. Sag einfach das, was im Koran steht und fertig. Und füge nichts hinzu. Aber unser Weg ist wissensreicher und weiser, weil wir den Leuten erklären, was wirklich dahinter steckt. Ja, das kann niemals der Fall sein, sondern es kann nur sein, dass der Weg der Salaf al-Salih das der richtige Weg ist und der weisere Weg ist und der wissensreichere Weg ist. Welches Wissen hast du denn? Woher kommt dein Wissen? Dein Wissen über Allah kann nur vom Koran, von der Sunna kommen. Also woher soll dein Wissen kommen? Ja? Neue Quelle? Traum? Oder sowas? Das gibt's nicht. Also deswegen kann der Weg später weder weiser sein, weil der sicherere ist der weisere, noch kann der Weg wissensreicher sein, weil das Wissen über Allah kannst du nur im Koran kriegen und durch die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, und da steht nicht drin, was ihr gesagt habt. Außerdem möchte ich auf einen sehr wichtigen Hadith hinweisen, diesbezüglich. Und zwar, liebe Geschwister, weil wir sozusagen die Sache hier abschließen, der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam sagte folgendes, und diesen Hadith wollen wir uns verinnerlichen. Ich sage ihn erstmal auf Arabisch, der Hadith ist bei Bukhari und bei Muslim. Und die zweite, ja, auf jeden Fall, das Bukhari Muslim, und den zweiten Teil, den ich sagen werde, der ist nur bei Muslim, habe ich ihn gefunden. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte: La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'ala al-haqq la yadurruhum man khazalahum hatta ya'tiya amrullahi wa hum kadhalik. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte: Es wird immer eine Gruppe von meiner Gemeinde geben, die offenkundig auf der Wahrheit sich befinden wird. Es stört sie nicht, dass andere sie im Stich lassen, bis Allahs Befehl eintrifft und sie in diesem Zustand sind. Ich sage es nochmal mit eigenen Worten, der Gesandte Allah sagt, es wird immer eine Gruppe geben, die den Islam richtig befolgen oder den Islam richtig den Leuten weitergeben und wissen, was die Wahrheit ist, wie der richtige Islam ist. Und das stört sie nicht, dass andere sie im Stich lassen. Es ist ihnen egal, dass die meisten von den anderen Muslimen andere Wege folgen. Aufpassen, dieser Hadith bis jetzt, den können auch Ahl al-Bid'ah verwenden. Ja, Ahl al-Bid'ah können genau das gleiche sagen. Ihr Sheikh mit dem ganzen langen Bart erklärt ihnen diesen Hadith und sagt ihnen, Leute, es stört uns nicht, dass die anderen andere Wege gehen. Ja, das ist immer noch. Aber das Problem ist, ihr werdet gleich sehen, was der entscheidende Punkt ist. Oder manche von euch haben das vielleicht schon gesehen, ich weiß nicht. Dann sagt der Prophet, حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهُمْ كَذَلِكَ. Das heißt, sie werden sich, es wird immer diese Gruppe geben, bis Allahs Befehl eintrifft, wie heißt es, und sie in diesem Zustand sind. Und dieser Ausdruck, bis Allahs Befehl eintrifft, kann bedeuten, Wallahu a'lam, das, was der Gesandte Allah in einer anderen Version des gleichen Hadiths gesagt hat. Er sagte, sallallahu alaihi wasallam, unter ihnen, also bis Allahs Befehl eintrifft, da versteht man normalerweise darunter, bis Yawm al-Qiyamah eintrifft. Bis die Zeit vorbei ist, bis die Dunya zu Ende ist. Ja? Und in einer anderen Überlieferung heißt es, unter ihnen wird Isa a.s. erscheinen und dann wird diese Sache stattfinden, weil diese Gemeinschaft, diese rechtschaffende Gemeinschaft, in dem Zeitpunkt, wo Isa kommen wird, sie wird einen Führer haben, sie wird einen Khalifa haben, dem sie folgen, und der dann beim, Morgengebet die Leute anleiten will, aber sie wird ihnen vorbeten, und in diesem Moment erscheint ihnen Isa a.s. und dann natürlich der Imam, der ihn vorbeten möchte, macht den Platz frei für Isa, dass er ihn vorbeten kann. Denn wer stellt sich vor, einen Propheten um zu beten? Auch Abu Bakr wollte das nicht machen mit Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und dann wird allerdings Isa alaihi salatu wassalam sich weigern und wird sagen, die einen von euch sind Führer der anderen. Und das ist ein großes Lob für diese Leute, dass sie sich auf der Wahrheit befinden. Und er wird eben dem Imam sagen, dass er vorbitten soll. Und Isa a.s. wird hinter ihm das Gebet verrichten. Als ein unglaubliches Lob. Was Größeres kann man sich nicht vorstellen. Denn Isa a.s. bestätigt so dadurch, dass sie sich auf der Wahrheit befinden. Und eine ganz entscheidende und wichtige Sache, die viele Leute mit Sicherheit nicht daran denken, ist, dass Isa a.s. zeigt dadurch, dass er dadurch niemandem anderes folgt als Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Weil er sich hier einfügt hinter dem Imam, der so betet, wie die Muslime immer gebetet haben, nach dem Koran und nach der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und Isa a.s. wird hinter ihm das Gebet verrichten. Das heißt, er bestätigt dadurch, dass er keine neue Gesetzgebung irgendwie offenbart bekommen hat, kein neues Gesetz den Leuten überbringen wird, keinen neuen Glauben, sondern deswegen ist er auch in den Hadithen, ist der Isa a.s. im Koran ist er als Rasul bezeichnet worden, als Gesandter. Aber in den Hadithen dann, wo er beschrieben wird, dass er erscheinen wird, ist er beschrieben worden als Nabi. Und der entscheidende Unterschied ist, und deswegen ist einer der Beweise, dass es einen Unterschied gibt zwischen Al-Rasul und Al-Nabi. Und zwar der Unterschied, und warum ist er als Nabi bezeichnet worden? Weil, wie die Gelehrten gesagt haben, nach der richtigen Ansicht, Wallahu A'lam, dass der Unterschied zwischen Rasul und Nabi ist, dass der Rasul bringt ein neues Gesetz. Ja? Und der Nabi bringt kein neues Gesetz. Und deswegen, Isa wird nämlich offenbart werden, zweifellos. Im Hadith glasklar, ihm wird Offenbarung gegeben werden. Aber nicht Offenbarung im Sinne von einem neuen Gesetz, sondern Offenbarung im Sinne von, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihm Sachen mitteilt, die er nicht gewusst hat.